Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe vom 25. September 2014. Hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland hört ihr Kuku, die Sendung für Psychiatriekritik. Am Mikrofon wieder mal Mirko. Und ja, heute haben wir ein Interview, ein längeres Telefongespräch mit Lena Konjewa. Sie hat das Buch geschrieben, Die sedierte Gesellschaft, wie Ritalin, Antidepressiva und Aufputschmittel uns zu Sklaven der Leistungsgesellschaft machen. Das Buch Die sedierte Gesellschaft ist erschienen im April 2014 im Heine Verlag. Und Frau Konjewa ist Psychologin, Psychotherapeutin, arbeitet an einer Reha-Klinik und ja, ich habe sie gefragt.
Wie sind Sie dazu gekommen oder was hat Sie veranlasst, dieses Thema aufzugreifen?
Das waren ehrlich gesagt meine Patienten, die mir immer wieder eine Geschichte erzählt haben. Und die selber traurig oder verzweifelt oder hilflos oder ja in einer Sackgasse sich fühlten, wo sie keinen Ausgang scheinbar selbst finden könnten und auch keine Hilfe bekommen haben, wobei auf eine Hilfe haben sie auch gehofft. Sie sind zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihnen eben Tabletten verschrieben. Jetzt meine ich zum Beispiel die Erwachsenen, die ein Antidepressivum oder gleich zwei oder drei Psychopharmaka auf einmal bekommen haben, vorgeschrieben haben und eben gar nicht das Thema ansprechen könnten. Der Arzt hat sie auch nicht nachgefragt und nicht zu einem Psychologe überwiesen. Mhm. Und das waren die Menschen, die keine psychotische Diagnosen in ihrer Anamnese haben, keine, sagen wir, schwere Depressionen auch erlebt haben oder zu dem Moment hatten. Sie haben gelegentlich mal einfach Magenschmerzen. Vor kurzem bei mir war auch eine Patientin, die wegen den Magenschmerzen ein Antidepressivum bekommen hat, verschrieben bekommen hat. Sie wollte das Medikament nicht nehmen. Sie hat gesagt, aber vielleicht sollten Sie mich erstmal untersuchen. Wieso erbreche ich immer morgens? Wieso habe ich Übelkeit? Und der Arzt hat gesagt, nein, das müssen wir nicht. Er hat sie auch nicht gehört. Was könnte zum Beispiel für eine psychische mögliche Ursache für diese Zustände sein? Er hat ihr einfach das Antidepressivum verschrieben und zum zweiten Mal, als sie bei ihm mit derselben Symptomatik war, hat er wieder darauf bestanden, dass sie ein Antidepressivum nimmt, ohne sie zu untersuchen, ohne womöglich eine organische Ursache zu erforschen und so weiter und so fort. Und solche Geschichten höre ich und die Menschen, die mit dieser Problematik zu mir kommen, sagen, ja, ich habe mein Vertrauen schon an Ärzte verloren und zu einem Psychologe gehe ich auch nicht so gerne, weil entweder verschreibt er mir einfach neue Tabletten, aber ich weiß dabei, dass ich mein Problem, mein emotionales Problem ohne Tabletten lösen kann, in der Lage bin und will. Und das ist für mich ein Problem, weil nämlich es geht darum, dass ich auf einer Seite weiß, dass so viele Psychologen gibt, die sehr gut sind, die Menschen helfen, tatsächlich helfen. Und auf anderer Seite, es gibt Leitlinien, da wo es steht, dass die Therapiewahl Nummer 1 ist ein Antidepressivum mit dem Namen XY. Mhm. Und es ist für mich eben etwas, was systematisch schief läuft, und dann musste ich das Thema ansprechen. Ich habe für meine Patienten dieses Buch geschrieben.
Die erste Frage, die sich mir aufdrängt, ist das überhaupt sinnvoll, wenn man seelische Probleme hat oder Probleme mit seinem Alltag, zu einem Arzt zu gehen damit?
Ja, es ist nicht notwendig, aber es gibt Menschen, die gehen erstmal zum Hausarzt, um eine Überweisung zu bekommen oder um erst sich krank schreiben zu lassen. Ja? Sie haben parallel auch die körperliche Symptomatik. Auch. Ja, so ganz häufig Rückenbeschwerde oder Magenbeschwerde. Und eigentlich der Hausarzt sollte entscheiden oder sollte ihm die Überweisung geben zu einem Psychologen, weil meisten Menschen hoffen, dass sie einen von den Krankenkassen bezahlten Psychologe sozusagen in Anführungszeichen kostenlos bekommen können. Aber es ist auch problematisch, weil die haben da lange Warteschlangen und muss man warten 7, 8, 9 Monate lang, bis er einen Termin beim Psychologe bekommt. Und natürlich scheint in so einer Situation eine Tablette als eine einfache Lösung, einfachere für den Arzt und einfachere scheinbar für den Patienten.
In Ihrem Buch, also habe ich wenig über die Neuroleptika gelesen. Auch die werden ja sehr, sehr weit räumig verschrieben. Also ich habe auch gehört, dass Neuroleptika auch gegen Kopfschmerzen verschrieben werden, ja, zum Beispiel.
Genau. Oder gegen Myalgien, muskulären Schmerzen, ja.
Oder auch schon bei Schlaflosigkeit oder
ähnlichen
Sachen. Warum haben die Neuroleptika in Ihrem Buch so wenig Platz gefunden?
Weil eben mehr kommen die Antidepressiva in Frage oder mehr bei mir sind die Patienten mit der Erfahrung mit den Antidepressiva. Wobei natürlich gibt es auch genug Menschen, die, ich gucke die medizinische Karte rein und da stehen auch Neuroleptika oder Antiepileptika, sowas. Und ich frage, wieso? Und ja, der Patient hat manchmal keine Ahnung, wieso hat er diese Tablette auch vom Arzt bekommen. Er fragt auch nicht immer nach. Er ist ein braver Patient, er vertraut dem Arzt und eigentlich wir wollen auch einen Arzt haben, dem wir vertrauen. Und man hofft, dass der Arzt alles richtig macht und er nimmt die Tablette und hofft, dass das Richtige und das Gute für ihn ist. Aber ja, klar, haben Sie vollkommen recht, Neuroleptika sind mittlerweile genauso verbreitet und genauso häufig verschrieben oder leichtsinnig, würde ich sagen, verschrieben für die Menschen, die das nicht so ganz brauchen oder die erstmal nicht untersucht sind, nicht so richtig untersucht sind von einem Neurologen, von einem guten Arzt, der Ahnung hat und Zeit sich dafür nimmt, ja, um zum Beispiel die echte Ursache für diesen Schmerz zu finden. Und ja, das ist leider so. Die Tablette scheint eine einfachere Lösung zu sein.
Sie bringen ja schon im Titel das Ganze in einen gesellschaftlichen Zusammenhang, also die Medikation, damit die Gesellschaft funktioniert, um es mal kurz zu fassen.
Ja, das war mit dem Titel so eine kleine Debatte mit dem Verlag. das wollten sie unbedingt so haben, so als ein provokativer auch Titel. Natürlich nicht die Tabletten uns zu Sklaven machen. Man macht sich selber zum Sklaven, wenn er nicht richtig für sich da ist, nicht richtig nachdenkt, was für die Mittel er und wofür genau nimmt. Ja, und welche Folgen diese Mittel für seine Gesundheit haben können. Auch denkt nicht jeder Mensch nach, weil eben er dem Arzt vertraut. Sklaverei ist ein natürlich starkes Wort, aber wenn ich von mir eine Patientin habe, die vielleicht 45 oder sogar jünger, 45 Jahre alt ist oder sogar jünger ist und scheint mir und sich selber total kaputt zu sein, am Boden zerstört, wie sie selber sagt, und sie verlangt von sich selbst diese Leistung, die sie unbedingt erbringen muss, weil sie keine Wahl hat, weil sie noch zwei Kinder zu großziehen muss und so weiter und so fort, dann ist das Sklaverei und deswegen eine selbsterzeugte Sklaverei. Und deswegen greift man auf diese Tablette, um zu funktionieren. Das ist das Ziel, was die Patienten selber so formulieren, von sich aus. Und sie gehen weit weg über ihre Grenzen. Sie brauchen ihre Kapazitäten auf, ohne zu berücksichtigen, wie das bei ihnen geht. Dass das ihnen dabei gar nicht so gut geht. Sie müssen. Mhm. Und das ist so ein Trend, ein gesellschaftlicher Trend, was ich in meinem Büro fast jedem Einzelgespräch nachvollziehen kann, merken kann. Natürlich, der Mensch, der zum Psychologe kommt, das ist schon ein Mensch mit so einer gewissen Neigung, von sich selbst zu viel zu verlangen, viel zu viel Verantwortung auf sich zu nehmen, sich dabei zu vergessen, seine Gefühle und seine Bedürfnisse dabei nicht berücksichtigen. Ja, das ist so eine Neigung, die einen Menschen gefährden kann. Ja, das ist natürlich eine Auswahl. Nicht die ganze Gesellschaft ist so. Aber das ist so ein gewisser Trend. Und in jeder Rehabilitationsklinik in Deutschland und nicht nur in Deutschland gibt es überforderte Menschen, die keinen Ausweg wissen, kennen, für sich sehen. Die wissen nur, dass sie noch 20 oder 15 Jahre lang arbeiten, bis zu ihrer Rente müssen und wissen aber nicht wie.
Little bottles in the cabinet, little bottles full of chemicals, little bottles from the doctor, little bottles for your head. There's a green pill and a pink pill and a blue pill and a yellow pill, and they're all made out of chemicals and they make you feel good. There's Zyprexa and there's Prozac and Ritalin and lithium and Xanax and Risperdal and the MAOIs. They're for depression and bipolar and anxiety and schizophrenia and for panic and smoking and PTSD. There's a green pill and a pink pill and a blue pill and a yellow pill, and they're all made out of chemicals and they make you feel good. But the people who take them often get all sorts of funny side effects, like twitching and weight gain and some things that are worse, like loss of feelings and loss of passion, loss of focus and no erections, and addictions and heart disease and sometimes suicide. There's a green pill and a pink pill and a blue pill and a yellow pill, and they're all made out of chemicals and they make you feel good. Yeah.
let the shrinks all recommend them with their $1,000 consultations. But you should trust them, because after all, half the shrinks take them to numb the symptoms, ditch the therapy, support the pharmaceutical industry, deny the traumas that cause the misery, and pass them all on to your kids. There's a green pill and a pink pill and a blue pill and a yellow pill, and they're all made out of chemicals and they make you feel good.
Little Bottles von Daniel Mackler. Daniel Mackler ist Psychologe, Psychotherapeut aus den USA, der allerdings in letzter Zeit eher künstlerisch tätig ist und auch Filme macht. Die Filme und anderes und eben auch dem Video. Das Video zu diesem Song findet ihr auf www.wildtruth.net. Und die Musik eben auf Music gehen, und unter Songs from the Locked Ward findet ihr dieses und auch das andere Stück von ihm, das wir in dieser Sendung noch spielen werden. Ihr hört immer noch Kuckuck Magazin für Psychiatriekritik im Gruppenradio von Radio Dreieckland, und ihr könnt natürlich auch Kontakt aufnehmen hier zu dieser Sendung, eventuell nicht während der Sendung, weil ich die vorproduziere, aber per Mail unter zwischendenwelten@web.de, also die E-Mail-Adresse zwischendenwelten@web.de, oder die Postadresse QQ Magazin für Psychiatriekritik oder Psychiatriekritik, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg, oder ja, telefonisch 0761 384 8380. Da könnt ihr eine Nachricht hinterlassen unter 0761, also Freiburger Vorwahl, 384 8380. Dort könnt ihr gerne eine Nachricht hinterlassen oder auch einen längeren Text reinlesen. Wenn es für die Veröffentlichung im Radio bestimmt ist, dann bitte vorher und nachher Bescheid sagen, was ihr fürs Radio freigibt. Einfach so senden darf ich das dann nicht unbedingt. Also wer fürs Radio was aufsprechen möchte, 0761 384 8380 für die Sendung QQ Magazin für Psychiatriekritik. Okay, wir machen hier weiter mit dem Interview, mit Lena Kornjewa. In ihrem Buch Dissidierte Gesellschaft, wie Ritalin, Antidepressiva und Aufputschmittel uns zu Sklaven der Leistungsgesellschaft machen, setzt sie sich mit dem Verschreibungswahn und dem Psychopharmaka-Wahn in dieser Gesellschaft auseinander. Die Neuroleptika kommen in diesem Buch etwas kurz, aber dazu an anderer Stelle vielleicht mehr. Ja, sie hinterfragt schon sehr, sehr kritisch die Zurichtung auf die Leistungsgesellschaft mit Hilfe von chemischen Substanzen, mit Hilfe von Drogen. Ja, im Laufe des Gesprächs habe ich dieses Zitat gebracht, das ich mal auf einem Occupy-Transparent gesehen habe. Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein.
Wir haben ja immer öfter auch das Bewusstsein, dass eigentlich die gesellschaftlichen Umstände nicht förderlich sind für das Wohlbefinden der Einzelnen.
Ja, dazu gehören natürlich die Umstände, so zum Beispiel mehrere Patienten sagen, ich arbeite im Betrieb schon seit 20 oder 30 Jahre lang und ich beobachte die Entwicklung, und es wird immer kräftiger am Personal gespart, es wird immer weniger Personal für immer mehr Arbeit. Ja, das sind die Umstände. Das beobachten die Menschen und sagen, ja, es ist objektiv schwieriger geworden. Ist und mehr Aufgaben, mehr muss ich dokumentieren, was früher nicht der Fall war. Und so weiter und so fort. Die Aufgabe, meine Arbeit oder das Ziel meiner Arbeit ist, dem Menschen zu helfen, mit diesen Umständen besser, effektiver, effizienter umgehen zu lernen, mit sich selbst auch besser und angemessener umgehen zu lernen. Und das kann man ohne Tabletten schaffen. Das schaffen wir auch, ja, innerhalb unserer Arbeit. Ein guter Psychologe ist dafür da. Und die Tabletten in dieser ganzen Problematik spielen eine eher ganz kontraproduktive Rolle, weil eben sie machen den Menschen von seinen Gefühlen abgeschaltet. Sie schalten die Gefühle ab. Und der Mensch ist eben leistungsfähiger oder bildet sich ein. Er kann weiter. Er nimmt Schlafmittel, um schlafen zu können. Steht morgen auf. Okay, ich habe geschlafen. Und dann arbeitet er. Er nimmt eine Tablette, ein Antidepressivum auch am Morgen. Dann denkt er, okay, jetzt werde ich den Tag besser bewältigen können. Geht er zur Arbeit und dann am Abend wieder dasselbe. Und man funktioniert und man verwechselt das Funktionieren mit dem Leben. Und heutzutage, glaube ich, die moderne Gesellschaft hat das wirklich sowas von, ja, diese Orientierung ganz verloren. Entweder funktioniert man oder lebt man. Mehrere haben unbewusst die erste Option ausgewählt. Funktionieren statt leben. Und dafür, glauben Sie, benötigen Sie Tabletten.
Einen ganz großen Raum in Ihrem Buch nimmt das Thema ADHS oder ADS ein. Auch wieder eine Diagnose, die dann dazu führt, dass vor allem Kindern auch sehr starke psychoaktive Substanzen verschrieben werden. Und da geht es ja schon darum, die Kinder darauf zuzurichten, richtig zu funktionieren.
Genau, das ist quasi das Ziel, was auch nicht mal angesprochen wird. Wenn ich die Eltern frage, wenn sie mir eine Frage stellen, sollten wir vielleicht dem Kind Ritalin geben? Wenn ich frage, mit welchem Ziel würden sie dieses Medikament ihrem Kind geben, dann können sie erstmal gar nicht diese Frage beantworten, weil ihnen hat der Schulpsychologe oder die Lehrerin gesagt, dass ihr Kind eben bei dem Unterricht stört oder viel zu unruhig ist. Und die Eltern können die Frage nicht beantworten, wozu das gut sein könnte. Ja? Keiner fragt, oder wenn das Kind dabei ist, dann manche Eltern reden mit dem Kind gar nicht darüber. Sie fragen das Kind nicht, als ob dieses Kind ein Gegenstand wäre, ja, nicht ein Mensch, der auch seinen Verstand hat und seine Ideen hat und seine Gefühle und seine Bedürfnisse, die womöglich nicht berücksichtigt sind. Und es ist ganz häufig, dass viel zu schnell ein Medikament verschrieben wird, ohne zu untersuchen, was zu einem Zustand führen könnte. Zum Beispiel, wenn ein Kind unruhig ist oder seine Aufmerksamkeit ist nicht mehr so, wie es wohl war, oder kann das Kind sich nicht so lange konzentrieren, ja, und die Aufgabe los. Es wird nicht berücksichtigt, dass das Kind vielleicht das als eine Überforderung empfindet und kann nicht schlafen und das für ihn eine Stresssituation ist. Es wird nicht berücksichtigt, wie das Kind ernährt wird. Die Ernährung spielt auch eine sehr große Rolle. Ja, erstmal wird das Kind mit allen koffeinhaltigen und zuckerhaltigen, was auch immer, chemischen substanzenhaltigen Lebensmitteln versorgt und dann muss er ruhig gestellt werden. Verstehen Sie, so sieht das aus. Manchmal sind einige Krankheiten dabei, die eben endokrinologisch oder von einem Facharzt für Magen untersucht werden sollten, müssten und diagnostiziert müssten. Es geht dem Kind generell nicht so gut. Er kann aber nicht das alles von sich selbst erzählen, ja, weil er auch von seinen Gefühlen womöglich abgeschaltet ist. Und es wird als ADHS interpretiert oder abgestempelt. Und fertig ist, Tablette ist verschrieben, das Kind ist ruhig gestellt. Keiner fragt, vielleicht interessiert das Thema dieses Kind nicht. Es gibt auch Kinder, die ja viel schneller im Kopf sind als die anderen. Und dann ist das einfach langweilig für sie, beim Unterricht zu sitzen, abzusitzen und so weiter. Es gibt auch familiäre Probleme, die dazu führen, dass ein Kind unruhig wird, unkonzentriert, unzufrieden, vielleicht mal aggressiv. Dann ist das Kind ein Symptom, nur ein Symptom einer familiären Situation, die irgendwie auf ungesunde Weise zu Hause immer wieder abläuft. Ja, und das wird alles nicht berücksichtigt. Und wie gesagt, wieder eine einfachere Lösung, eine scheinbar einfachere Lösung, eine Tablette.
Also in meiner Kindheit konnten wir noch in den Wald gehen und toben und spielen. Und ja. Ich weiß nicht, was alles, das geht Kindern heutzutage ja häufig auch ab. Also es wird immer mehr Zeit mit elektronischen Spielen, mit Computer, mit Fernsehen verbracht.
Übrigens, diese Spielzeuge, es ist gut und vielleicht auch notwendig für die Integration in einer modernen Gesellschaft, solche Spielzeuge beherrschen zu können und wissen, wie das alles funktioniert. Aber wenn übermäßig, wenn übertrieben, dann führen sie dazu, dass man sich nicht richtig konzentrieren hat auf eine einfachere, scheinbar einfachere Aufgabe, weil eben diese Spiele, diese Computerspiele oder diese Geräte, die ein junger Mann immer dabei hat, sie lenken schon ab, sie bieten so viel Stimulation für seine Gefühle, sodass er eine Aufgabe auf Papier gar nicht so interessant empfinden kann. Und deswegen ist das ihm langweilig und sinnlos.
Die Diagnose ADHS oder dieses Kriterium ist ja noch gar nicht so alt. Es gibt einen anderen Autor, der mal das Buch Die Krankheitserfinder geschrieben hat. Also Krankheiten werden ja auch regelmäßig in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie erfunden, um die ganzen Medikamente besser absetzen zu können.
Ja, genauso wie Leitlinien. Leitlinien für die psychotherapeutische Behandlung werden auch mit den Mitarbeitern der Pharmaindustrie geschrieben.
Und für die Industrie ist das natürlich ein großes Geschäft, wenn möglichst viele Leute möglichst viele von ihren Substanzen auch einnehmen.
Das ist ein hochst lukratives Geschäft. Es gibt genügend Artikel, wissenschaftliche Artikel, die Studien und auch Metastudien oder Meta-Analysen gemacht haben. Und das ist grausam und traurig, was für die Nebenwirkungen, was für die, es ist einfach schädlich. Und die Menschen, die bekommen diese Information leider von den Ärzten nicht mit. Und das ist ein Problem. Ich bin dafür, dass man für sich selbst entscheiden kann, ob er ein Mittel nimmt oder nicht. Es geht um die Drogen, ja. Und wie wir wissen, in jeder Gesellschaft, es gibt Menschen, die dazu neigen, Drogen zu nehmen. Als Erwachsener, okay, seine Freiheit, er entscheidet, ob er das braucht oder nicht. Genauso wie mit dem Alkohol oder Zigaretten und so weiter. Aber es musste eine bewusste Entscheidung sein. Es musste eine bewusste Freiheit sein. Bewusst bedeutet, dass man weiß, dass das ein eher schädliches Mittel ist. Es ist keine Therapie. Man muss klar unterscheiden zwischen einer Therapie und einem Kommerzprojekt. Ja? Und die Psychopharmaka haben so eine Bedeutung bekommen, als ob es ein Therapiemittel wäre, ist es nicht. Genauso wie Sie gesagt haben, Neuroleptika. Es ist für die Menschen, die wirklich so psychopathologisch bekannt sind, sie brauchen diese Symptomatik irgendwie wegzubekommen und beseitigen. Aber muss man erstmal wirklich gut untersuchen und eine bewusste Entscheidung treffen und nicht den gesunden Menschen diese Mittel ohne Rücksicht, ohne Erklärung verschreiben.
Es gibt ja auch genügend Beispiele seit den 60er Jahren von Modellprojekten, die weitgehend ohne solche Neuroleptika auskommen. Also aktuell das Beispiel der offene Dialog in Finnland.
Genau. Da wo sie wirklich bewusst darauf verzichten, im großen Maße, ich meine, nicht ganz, aber da sie im Vordergrund die Therapie, die Psychotherapie, die Gespräche mit Menschen dabei sein stellen, ja? Mhm. Ja. Es ist auch bekannt, dass zum Beispiel, es gibt nicht nur eine, es gibt mehrere Studien, und zwar, wie heißt das auf Deutsch, longitudinal
Studien, ja, Langzeitstudien,
die genau gelaufen sind, die nachgewiesen haben, dass die Menschen aus ärmeren Ländern, ja, die ohne Psychopharmaka behandelt sind, haben weniger Rückfälle, weniger Symptomatik auf Dauer, ich meine, wenn sie diagnostiziert vorher waren, als die, die in den entwickelten Ländern, so wie in den USA oder in den entwickelten Ländern in Europa, mit Psychopharmaka heftig behandelt sind. Ja, und es gibt wirklich mehrere Studien. Ich habe, als ich mein Buch geschrieben habe, ich habe mehrere Studien durchgelesen und auch sehr gut die Zusammenfassungen von diesen Studien in dem Buch von Robert Weitacker geschildert sind. Da ist ganz klar nachweisbar, dass ohne Psychopharmaka kommt man viel besser, und es geht um seine gesellschaftliche Integration. Es geht darum, dass man sich dabei besser fühlt, subjektiv eingeschätzt, und auch besser integriert. Man muss seinen Platz sowieso in einer Gesellschaft finden. Und in einem Krankenhaus den Menschen abzusperren und ihn nur voll mit Tabletten zu füttern, ist eben ungesund und nicht gut. Aber es gibt einen Profiteur davon. Und für ihn ist das natürlich gut.
They tell me my problem's genetic. I'm born with a flaw in my brain. They tell me I need medication and force me to bury my pain. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. Their pills make me shaky and sweaty. I fear that they're breaking my will. They told me that this is quite normal and added another new pill. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They put me inside a straitjacket. They locked me inside of a cage. They inject me with Haldol to calm me, yet wonder why I'm full of rage. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They give me a shrink I can talk to, but she is just spiritually dead. She only repeats the same question: are you still taking your meds? Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They force-fed me Efall or Tori, but he is sadistic and gross. I asked them about Peter Bragan. They replied by increasing my dose. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit.
I've learned to smell bullshit from miles. Their studies are so scientific and based on assiduous work, but they don't share their affiliations with Lilly and Janssen and Merck. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. They absolve all of my traumatizers, the horrors that they did to me. They tell me to put it behind me and say that I need ECT. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. I said I think I can recover and taper off all of these meds. They tell me that's just my delusion, an illness that lives in my head. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles.
Ihr hört immer noch Kuckuck Magazin gegen Zwangspsychiatrie. Heute ein Interview mit Lena Kornjewa, Autorin von Die sedierte Gesellschaft, wie Ritalin, Antidepressiva und Aufputschmittel uns zu Sklaven der Leistungsgesellschaft machen. Auf dem Buchrücken findet man dann den Slogan Arbeiten wie eine Maschine, Leben wie ein Zombie, Fragezeichen. Hauptsache die Leistung stimmt, Kinder schlucken Ritalin, Studenten betreiben Hirndoping und wer im Job überfordert ist, nimmt Antidepressiva. Die Wirtschaft befördert diese Entwicklung, um ihre Profite zu steigern. Von der Politik wird sie dabei unterstützt. Inzwischen sind mehr als 8-mal so viele Menschen von verschreibungspflichtigen Medikamenten abhängig wie von illegalen Drogen. Lena Kornjewa schildert erschreckende Fallbeispiele aus ihrem Alltag als Psychologin und klagt an, wir sind dabei, das Beste und Wertvollste aufzugeben, das wir besitzen, unseren Verstand. Soweit der Klappentext dieses Buches, das bei Heine erschienen ist, und zwar im April 2014, also noch nicht so lange her, dieses Jahr. Das Lied, das wir gerade hörten, der Bullshit-Song, der stammt übrigens von Daniel Mackler. Daniel Mackler, Psychologe, Psychotherapeut aus den Vereinigten Staaten, der inzwischen aber eher als Künstler, Musiker und Filmemacher unterwegs ist. Die Filme von ihm sind auch sehr empfehlenswert. Mehr von ihm, in englischer Sprache versteht sich, findet ihr auf www.wildtruth.net. Dort könnt ihr euch auch das Video zu diesem Song anschauen. Also wer das möchte, geht auf Songs from the Locked Ward unter dem Oberbegriff Music. Und wer mehr über die Filme wissen will oder die YouTube-Version anschauen möchte, der guckt bei Film und dann sucht er nach den deutschen Untertiteln. Ja, zurück zu Lena Kornjewa und dem Buch Die sedierte Gesellschaft. Auf Seite 128 heißt es unter der Überschrift Manipulierbarkeit und Entmündigung. Es ist eine Folge der Sozialisation und des Bildungswegs, dass viele Menschen verlernt haben, auf sich selbst zu hören. Sie haben sich von ihren Gefühlen entfernt und die Fähigkeit verloren, sich selbst zu vertrauen, selbstständig zu denken und selbstbewusst zu handeln. Je entfremdeter ein Mensch von seinen Gefühlen und Gedanken ist, desto unvorteilhafter ist das für seine körperliche und seelische Gesundheit. In dieser Situation wird er steuerbar und manipulierbar. Da er auf seine Gefühle nicht mehr achtet, traut er sich immer weniger, eigene Entscheidungen zu treffen, selbst über zentrale Fragen seines Lebens. Der gefühlsunterdrückte Mensch folgt bereitwillig den Versprechen anderer Leute, die ihm sagen, was gut und schlecht, was richtig und falsch ist. Psychopharmaka spielen in dieser Situation eine doppelte Rolle. Sie führen zu einem unheilvollen Kreislauf. Mit unterdrückten Gefühlen und nicht funktionierender Richtig- oder Falscheinschätzung wird der Mensch manipulierbar und anfällig für Psychopharmaka. Die Autorität des Spezialisten, der ihm womöglich die Psychopharmaka verschreibt, wird er keine eigene Meinung, kein überzeugtes Nein entgegensetzen. Wenn er dann mehr oder weniger freiwillig die Tabletten schluckt, entfernt er sich weiter von seinen Gefühlen und gerät in einen Kreislauf, einen Strudel der Entmündigung. Der entmündigte und manipulierbare Mensch läuft immer schneller im Hamsterrad. Er muss nur glauben, dass es ihm gut tut. Und er will es auch glauben. Der Wille mobilisiert seine Kräfte und er rattert immer weiter. So ein Mensch ist eine Marionette der Krankheitsindustrie. Sie wird ihn nicht zur Ruhe kommen lassen. Er muss im Kreislauf der Medikation bleiben und den Empfehlungen folgen. Wenn er nicht mehr im Hamsterrad laufen kann, dann darf er liegen mit anderen Medikamenten. Nach dem Aufputschen kommt das Ruhigstellen. Auf keinen Fall darf der Mensch auf die Idee kommen, frei und gesund zu werden und auf die Medikamente zu verzichten. Gesundheit wäre für die Pharmaindustrie und die gesamte, jedes Jahr alleine in Deutschland 300 Milliarden Euro verschlingende Gesundheitsmaschinerie eine Störung. Ja, soweit ein Auszug aus dem Buch Die sedierte Gesellschaft, wie Ritalin, Antidepressiva und Aufputschmittel uns zu Sklaven der Leistungsgesellschaft machen. Im allerletzten Kapitel unter der Überschrift Zurück zu sich selbst beschreibt sie ganz zum Schluss die Geschichte eines jungen Mannes. Er saß bei mir und erklärte stolz, also ein 24-jähriger Mann, Sebastian, saß bei mir und erklärte stolz, dass er nun auf Methylphenidat-Tabletten verzichte. Seit 8 Jahren hatte er die Tabletten auf Wunsch der Eltern und Lehrer jeden Tag eingenommen. Ich fühlte mich immer anders als andere, hatte immer andere Interessen, aber ich habe dann gemacht, was die Leute von mir erwarteten, habe auch die Tabletten genommen. Doch nichts wurde besser, ich blieb anders und bin anders. Alles, was ich richtig gemacht habe, war nicht richtig. Nein, mein größter Fehler war, dass ich immer das getan habe, was andere wollten. Jetzt weiß ich, Musik ist mein Leben, mit und für die Musik kann ich leben und werde ich leben. Ich bin eben ein Musiker, nur als Musiker kann ich glücklich sein. Die anderen sollen lernen, damit umzugehen. Mit Lena Konjewa, Autorin dieses Buches, hatte ich ein längeres Interview, das in dieser Sendung gekürzt wiedergegeben wird. Zum Schluss des Interviews habe ich sie auch auf das Ende ihres Buches angesprochen. Mir gefällt der Schluss des Buches. Da schreiben Sie von einem jungen Mann, der das Medikament, in dem Fall Ritalin, glaube ich, genommen hat, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Und der aber dann sagt, okay, ich nehme es nicht mehr, ich mache jetzt das, was ich will und es geht mir besser.
Genau. Also. Und das war ein Schlüsselerlebnis für ihn. Und so wie er dabei mir erscheinte, so wie er rüberkam, er war damit sehr glücklich. Weil eben alles, was er vorher gemacht hat, hat er deswegen gemacht, dass ihm das gesagt wurde. Entweder war das die Entscheidung der Eltern, die glaubten, dass er, um sich besser in eine Gesellschaft, in diese Gesellschaft integrieren zu können, muss das Mittel nehmen. Oder mehrere Kinder sind einfach brave Kinder. Sie haben das gelernt, den Menschen, den Eltern zu hören und das machen, was die Eltern sagen. Genauso wie die Eltern hören auf Ärzte zu und machen das, was die Ärzte ihnen empfehlen, weil die Autorität der Ärzte ziemlich hoch ist. Es gibt bei mir auch gelegentlich einige Patienten, die einfach brav alles mitmachen, ohne nachzudenken. Und sogar war eine Frau, die 7 Psychopharmaka auf einmal täglich nimmt. Und ihr Mann war auch dabei, er begleitet sie, sehr schwer beschädigt schon. Und ich habe in ihrer Anamnese keinen Hinweis gefunden auf irgendwelche Psychopathologie. So, das heißt, dass sie einmal ein Mittel bekommen hat und dann eben zweites und drittes und so weiter. Und ich habe auch sie gefragt, weswegen haben sie damals, vor 20 Jahren, dieses Mittel bekommen. Sie hat gesagt, ja, ich war eine Finanzberaterin, es war mir einfach auf einmal viel zu viel Arbeit und Kinder, alles zusammen. Und dann habe ich diese Tablette bekommen, dann habe ich auch mit ihrem Mann geredet. Und der Mann hat gesagt, Ja, es war der Arzt, der uns damals Tabletten verschrieben hat. Und das nehmen wir alles, was der Arzt sagt. Und er wirkte genauso wie sie. Sie wirkte anders. Sie war schon krank. Sie hatte Zittern, diese Dyskinesie und ganz leere Augen. Sie sah schon als eine kranke Frau aus. Und er war einfach ein braver Bürger, der alles macht, was ihm ein Arzt verschreibt. Nur so, nicht mehr und nicht weniger. Und wie gesagt, sie hatte keine Schizophrenie, keine psychotische Episode in ihrer Anamnese. Und sie hat massive Psychopharmaka gegen Schizophrenie bekommen, als ob sie wirklich psychotisch war. Und dieser Trend, das zu machen, was eine Autorität dir sagt oder was ein Spezialist im Fernseher als gut erklärt, das ist, ich glaube, viel zu weit weggegangen. Und die Menschen sollten mehr sich selbst vertrauen, mehr ihrem Verstand vertrauen, mehr auf ihre eigenen Gefühle achten und mehr ihre eigenen Bedürfnisse, natürliche Bedürfnisse berücksichtigen und erfüllen. Nur so können sie gesund bleiben.
Sagte Lena Kornjewa, Autorin des Buches Die sedierte Gesellschaft, das im April diesen Jahres beim Heine Verlag erschienen ist. Das Buch hat 256 Seiten und kostet 12,99 €. Und ja, Weihnachten dauert nicht mehr lange. Vielleicht wisst ihr jemanden, dem ihr dieses Buch gerne schenken möchtet. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als 10 Minuten Zeit, hören noch ein Stück von der Companhia Algazara aus Portugal. Und danach gibt es dann noch einige Tipps und Hinweise. Ihr könnt euch was zu schreiben bereitlegen. Im November wird Matthias Seibt wieder nach Freiburg kommen zu einem Vortrag zum Thema Basiswissen Psychopharmaka und zu einem ganztägigen Seminar. 21. und 22. November, merkt es euch schon mal. Ich gebe die genauen Daten gleich nochmal durch.
No gang, no police, no corruption. Hold my love, it's alright to love ya. And it's in life, and it's in love, and people. Hold my love. Wasting your time with your lies. Running, 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 running.
Compagnia Algazara waren das mit dem Stück Almighty Love. Und das Stück habe ich auch auf dem PodSafe Music Network gefunden, einem Internetportal für Podcaster und Künstler. Die Künstler können ihre Werke einem weltweiten Publikum zur Verfügung stellen und die Podcaster können dort nach freier, also nach unreglementierter Musik suchen, die von den Künstlern persönlich freigegeben wurde. Zum Thema Podcast: Das komplette Interview könnt ihr auf dem Podcast vielfalter.podspot.de nochmal nachhören, also auch die Parts, die in dieser Sendung nicht aufgetaucht sind. Das Interview mit Lena Kornjewa, wie gesagt, zu hören in kompletter Länge auf vielfalter.podspot.de. Eine nicht ganz so erfreuliche Neuigkeit hatte ich ja das letzte Mal schon durchgegeben. Die antipsychiatrische Anlaufstelle hier in Freiburg hat bis auf Weiteres ihre Arbeit eingestellt. Wer daran etwas ändern möchte, kann ja hier Kontakt aufnehmen oder zu dem Vortrag und Seminar Basiswissen Psychopharmaka kommen. Der Vortrag und das Seminar im November findet statt am Wochenende 21. 22. November, also freitags abends. Der Vortrag beginnt pünktlich 18.30 Uhr, Einlass schon 18 Uhr in der Hebelschule, also in der Mensa der Hebelschule. Die Hebelschule befindet sich in der Engelberger Straße 2. Der Eingang zur Mensa ist in der Escholzstraße. Am Samstag, den 22.11.2014 von 10 bis 18 Uhr gibt es dann ein Seminar zum Thema Psychopharmaka selbstständig dosieren, Verrücktheit steuern. Das Ganze, wie gesagt, im Rahmen des Projektes Basiswissen Psychopharmaka, Vortrag und Seminar mit Matthias Seibt vom Bundesverband Psychiatrie Erfahrener. Anmelden könnt ihr euch entweder bei mir unter der Telefonnummer 3848380 beziehungsweise bei Matthias Seibt unter 0234 640 5102. Fühlt euch frei, auf die Anrufbeantworter zu sprechen. Ich gebe nochmal die Nummer durch. 0234 640 5102. Also das Seminar am Samstag, den 22.11.2014 zum Thema Psychopharmaka selbstständig dosieren, Verrücktheit steuern. Das findet statt in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft FAG, Schwarzwaldstraße 9, Haltestelle Schwabentorbrücke ist das. Also Schwarzwaldstraße 9, die FAG, Club 55 ist dort. Themenschwerpunkte: Was sind Psychopharmaka? Wie wirken verschiedene ausgewählte Psychopharmaka? Wie lerne ich die individuelle Wirkung der Psychopharmaka auf mich selbst kennen? Psychopharmaka in der Krise, Psychopharmaka zur Vorbeugung, Reduzieren und Absetzen von Psychopharmaka, Psychopharmaka und Niedergeschlagenheit, Klammer, Depression. Themenschwerpunkt Verrücktheit steuern. Verrücktheit steuern, erkennen, wann es wieder losgeht, Psychopharmaka selbstständig dosieren, alternative Methoden, Begleitung durch Freunde und Bekannte oder in der Selbsthilfe, alltagspraktische Tipps, Ernährung, Schlaf, Arbeit und so weiter. Das Seminar fängt bei Null an. Es empfiehlt sich jedoch zur Vorbereitung, einige Texte zu lesen, unter anderem die Wichtigkeit des Schlafs, Tipps und Tricks, um Verrücktheiten zu steuern, Basiswissen Psychopharmaka. Das findet sich, also diese Texte finden sich unter www.psychiatrieerfahrene, also psychiatrie-erfahrene-nrw.de, dort unter Lesenswertes. Nochmal www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de, dort Lesenswertes. Vortrag und Seminar sind kostenlos. Die Teilnehmer Die Zahl des Seminars ist auf 15 Personen begrenzt, deshalb ist hier eine Anmeldung nötig. Nochmal die Telefonnummer zur Anmeldung: 0234 640 5102 oder matthias.seibt, also Matthias mit Doppel-T und H, Matthias.seibt, S-E-I-B-T, matthias.seibt@psychiatrie-erfahrene-nrw.de. Siehe auch www.bpe-online.de oder www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de jeweils unter Termine. Ja, einladen kann ich auch noch zur Jahrestagung des BPE, also des Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Der findet dieses Jahr unter dem Motto statt: Hilf dir selbst, sonst wird dir geholfen. Und das findet immer in Kassel statt am 2. Oktoberwochenende, also vom 10. bis 12. Oktober dieses Jahres. Und Informationen dazu findet ihr auch wieder auf bpe-online.de. Also einige Plätze sind noch frei. Und wer Interesse hat, dort hinzufahren oder sich über die Jahrestagung des Bundesverband Psychiatrieerfahrene zu informieren, bpe-online.de. Ja, zu guter Letzt noch einmal die E-Mail-Adresse, unter der ihr diese Sendung erreichen könnt: zwischendenwelten@web.de, zwischen den Welten in einem Wort. Ich freue mich natürlich immer über Rückmeldung, aber auch über die Bereitschaft, vielleicht auch an zukünftigen Sendungen mitzuwirken. Wer es lieber telefonisch hat, 0761 3848 380, dort bitte auf den Anrufbeantworter sprechen. Ja, das war's für heute. Das war Kuku Magazin für Psychiatriekritik auf Radio Dreieckland im Gruppenradio. Am Sendung war Miro und ihr hört die nächste Ausgabe von Kuku am 4. Donnerstag im Oktober und die übernächste dann am 5. und letzten Donnerstag im Oktober. Angedacht ist ein Interview mit Jörg Blech, Autor von Die Psychofalle. Außerdem werden wir uns mit dem Thema Ex-In noch mal ein bisschen beschäftigen. Und wer weiß, vielleicht kommen ja auch von euch noch wertvolle Hinweise, Anregungen, Beiträge. Gerne auch als CD oder per Post an Kuku im Gruppenradio, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Also Kuku im Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Am Montag, den 6. Oktober um 20 Uhr könnt ihr die Wiederholung dieser Sendung hören. Ja, das war's. Ich wünsche euch eine krisenfreie Zeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal am 4. oder am 5. Donnerstag im Oktober. Hört ihr diese Sendung wieder. Das ist Donnerstag 23. und Donnerstag 30. Oktober, 16 Uhr hier auf Radio Dreieckland, 102,3 MHz.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.